ඇසිස් අයින්ස් ඔස් ඉන්ඩුනේසිස චායත් ඔඩ ආචයන්ුරු උත්තේසි.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 3325 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/german hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Samstag, den 27. Oktober 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Interessantes aus der Heimat, Vergangenheit und Gegenwart, unser Indonesien, wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursia, Pujastuti, Dora und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident ernennt neuen Sondergesandten für interreligiöse Gespräche. Präsident Joko Widodo eröffnete Idea Fest 2018. Gouverneur von Jakarta und der britische Botschafter erörterten Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen. Indonesien und Marokko wollen bilateralen Handel stärken. BNPB Zentral Sulawesi ist bereit, die Übergangszeit zur Wiederherstellung zu betreten. Außenministerin Retno Marsudi ermahnt die junge Generation, die Einheit zu bewahren. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Präsident Joko Widodo ernennt die Persönlichkeit der zweitgrößten islamischen Organisation Muhammadiyah, Shafiq Amugni, zum Präsidentschaft Sondergesandter für interreligiöse Gespräche und Zusammenarbeit. Mugni ersetzt Emdin Syamsuddin, der am 21. September 2018 zurückgetreten hat. Das Büro des Präsidentschaft Sondergesandten berichtete am Freitag, den 26. Oktober 2018 in Jakarta. Nach seiner Ernennung, die auf den Präsidialerlass Nummer 52 vom 2018 sich gründet, wird Shafiq Amugni seinen Posten als Stellvertreter für die interreligiöse Beziehung und die Zivilisation in der islamischen Organisation Muhammadiyah verlassen. Präsident Jokowi beauftragt Shafiq Amugni, die interreligiösen Gespräche und Zusammenarbeit sowohl im Inland als auch im Ausland zu entwickeln. Dem Präsidialerlass nach trägt Shafiq Amugni das Mandat, für das Leben der indonesischen Muslimen, das auf die Wasatiyah-Prinzipien basiert, zu werben. Shafiq Amugni ist der Dekan der islamischen Zivilisation an dem staatlichen islamischen Universität Sunan Ampel in Surabaya. Er hatte auch einmal den Rektor der Muhammadiyah Universität in Sidoarjo und den regionalen Leiter der islamischen Organisation Muhammadiyah von Ossiava inne gehabt. Der indonesische Präsident Joko Widodo eröffnete am Freitag, den 26. Oktober, in Jakarta das ITA-Fest 2018 Creative Festival. Dieses zweite ITA-Fest 2018 hat zum Thema Generation C. In seiner Rede bei dieser offiziellen Eröffnung sagte der Präsident, dass ITA-Fest sei eine Plattform für die junge Generation, Strategien und Ideen zu entwickeln, um in diesem Zeitalter konkurrenzfähig zu werden. Joko Widodo fuhr fort, dass intelligente Ideen immer auch eine intelligente Umsetzung benötigen. Neben der Präsentation von verschiedenen persönlichen Erfolgsgeschichten aus der Kreativbranche lädt das Ideafest 2018 zu einer Reihe von Workshops, Ausstellungen und einem Bazar ein. Der Gouverneur von Jakarta, Anies Baswedan, und der britische Botschafter in Indonesien, Muazzam Malik, erörterten am Freitag, den 26. Oktober 2018, im Stadthaus in Jakarta die Zusammenarbeit im Bereich der Kultur, Bildung, Infrastruktur, des Transportes und dessen Finanzierung. Nach diesem Treffen sagte Anies Baswedan, dass sie das Programm der nachhaltigen Grundtechnologie und das integrierte Wohnsiedlungskonzept erörtert hätten. Inzwischen sagte Muazzam Malik, dass die Rolle Jakartas wichtig sei, um die Beziehung Indonesiens und Großbritanniens zu stärken. Muazzam Malik habe die Verpflichtung, diese gute Beziehung zu erweitern. Habe ebenso dem Gouverneur von Jakarta den Brief vom Londoner Bürgermeister überreicht, Jakarta einzuladen, am Weltstädte-Kulturforum teilzunehmen. Laut Muazzam Malik wollen große und fortgeschrittene Städte daran teilnehmen, die Fähigkeit der kreativen Industrie vorzustellen, die Quelle der Konkurrenzleistungsfähigkeit dieses Landes sein werde. Außerdem werde es bei diesem Forum das Finanzangebot geben, den Bau der Infrastrukturen zu beschleunigen. Laut dem Botschafter werde es von der britischen Regierung über UK Exportfinanz gewährt. Für Indonesien habe Großbritannien 5 Milliarden US-Dollar zur Verfügung gestellt, erklärte der Botschafter weiter. Indonesien und Marokko werden im nächsten Monat in Jakarta Verhandlungen über ein Präferenzhandelabkommen PTA beginnen, den bilateralen Handel zu stärken. Der Prozess bis zu dem PTA-Abkommen wurde hier am Freitag, den 26. Oktober 2018, vom stellvertretenden Außenminister A.M. Fahir und der marokkanischen stellvertretenden Außenministerin für internationale Zusammenarbeit Monia Boseta während der zweiten Sitzung der bilateralen Kommission der beiden Länder erörtert. Indonesien schlug vor, die PTA-Diskussion im kommenden November zu beginnen den Verhandlungsprozess in etwa einem Jahr abzuschließen. Das Präferenzhandelsabkommen zwischen Indonesien und Marokko werde zu einem intensiven Austausch zwischen den Geschäftsleuten der beiden Länder führen, sagte Fahir. Marokko könne als Tor zum großen afrikanischen Markt dienen, fügte hinzu. Der Handel zwischen Indonesien und Marokko wurde im letzten Jahr auf 154,8 Millionen US-Dollar geschätzt, wobei Indonesien Waren im Wert von 86 Millionen US-Dollar exportierte und Güter im Wert von 68,8 Millionen US-Dollar aus Marokko importierte. Monia Boseta sagte, dass eine starke transnationale Wirtschaftskooperation ein Tor zum regionalen Markt darstellt. Die Gebiete, die von Erdbeben, Tsunami und Verflüssigung in Zentral-Sulawesi betroffen sind, sind bereit, den Übergang des Notfalls zur Wiederherstellung zu betreten. Das sagte der Leiter des Zentrums für Daten, Information und der Öffentlichkeitsarbeit der Behörde zur Milderung der Katastrophen BNPB Sutopo Purwonugroho am Freitag den 26. Oktober 2018 bei der Pressekonferenz in Jakarta. Der Bau von provisorischen Wohnungen voraussichtlich in 2 Monaten und die Wiederherstellung der Trinkwasserversorgung würden im Dezember 2018 zu Ende gehen. Er fuhr fort, obwohl es immer noch einen Weg ins betroffene Gebiet der Katastrophen gäbe, könnten die Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäuser und Gesundheitsdienststelle Puskesmas mit ihrem eigenen medizinischen Personal funktionieren. Das Gesundheitsministerium werde weiterhin helfen, bis sie die Bedingungen erholen. Das Sozialministerium hat auch ein Hilfspaket vorbereitet, um den Bedarf der Flüchtlinge zu decken, während sie Unterkünften wohnen. Sutopo sagte, dass der Gouverneur von Central Sulawesi, Longki Janggola, beschloss, dass die Notfallreaktionszeit am Freitag, den 26. Oktober, ende und den Notfallübergangsstatus zur Wiederherstellung innerhalb von 60 Tagen vom den 27. Oktober bis zum 25. Dezember 2018 festlege. Die junge indonesische Generation sollte das Momentum des Jugendeidtages wieder verstehen, um einander zu respektieren und die Einheit zu bewahren, damit sich kein Konflikt wie in vielen anderen Ländern ereignet. Das sagte die indonesische Außenministerin Retno Marsudi am Freitag, den 26. Oktober 2018, als sie eine öffentliche Vorlesung im Rahmen des Diplomatiefestivals an der Staatsuniversität Gajah Mada Yogyakarta hielt. Man könne nicht ruhig leben, wenn man einander sich darauf nicht vertraue. Dies soll sich in Indonesien nicht ereignen. Laut ihr solle die indonesische Nation aus der Erfahrung anderer Länder, die unter dem langen Konflikt und dem Krieg wegen des Misstrauens zwischen den Bürgern leiden, lernen. Daher rief die Außenministerin die Jugend auf, den 90. Jugendeidtag am 28. Oktober als Auferstehung der Einheit auf der Vielfalt der indonesischen Nation zu feiern. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 33 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 95%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Programm Interessantes aus der Heimat. Bei diesem Programm geben wir Ihnen interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen. Wie folgt:
Interessantes aus der Heimat. Einzigartige und interessante Informationen aus verschiedenen indonesischen Gebieten.
Die erste Information kommt aus Riau. Die Teilnehmer des 15. Islamischen Pfadfindertreffens Indonesiens 2018 in der Provinz Jambi sind bereit, den Muri-Rekord durch Bahana Rita Malai Krinok mit den meisten Teilnehmern zu brechen. Der Leiter der Abteilung für Unterabteilung und Öffentlichkeitsarbeit beim Ministerium für Religionsangelegenheiten in Jambi, M. Toif, sagte am Mittwoch, den 24. Oktober 2018 in Jambi, dass die Auswahl der Krinok Malay Vocal Art im Rekordversuch ein Versuch ist, die Kultur einzuführen und zu bewahren. Die Krinok Malay Vocal Vorstellung wurde am letzten Donnerstag, den 25. Oktober 2018, während der Eröffnungszeremonie von dem Islamischen Pfadfindertreffen PPSN auf dem Campingplatz von Abdurrahman Sayuti, Sungai Gelam im Bezirk Muaro Jambi der Provinz Jambi durchgeführt. Es gab mindestens 3000 Teilnehmer, 200 Angestellte, 375 Lager, 100 Organisationskomitees, 200 Exekutivkomitees, 156 Richter und 13 Instruktoren, die am PPSN anwesend waren. Alle nahmen an der Muri-Rekorde teil, nämlich der Auftritt von Bahana Rhythm Malay Krinok mit den meisten Teilnehmern bei der Eröffnungszeremonie. Krinok ist eine der traditionellen Gesangskünste der malaysischen Gemeinde im Rantau Pandan Verwaltungsbezirk des Bezirk Muaro Bungo. In der Zwischenzeit wurden die Teilnehmer aus 34 Provinzen zusammen mit den geladenen Gästen von etwa 5000 Leute die stimmliche Musikalität der traditionellen malaysischen Gedichte zusammen mit der Engkring Beluka Baumusik auf, die Magie und Gebete enthält. Yogyakarta wird auf der 8. AMCA-Tagung in Yogyakarta von Außenministern für Kultur und Kunst oder AMCA als ASEAN-Kulturstadt bezeichnet. Das Expertenteam des Ministers für Bildung und Kultur im Bereich Innovation und Wettbewerbsfähigkeit, Ananto Kusumaseta, sagte am Mittwoch in einer Pressekonferenz über das 8. Treffen der AMCA in Yogyakarta, dass dies eine Anerkennung der ASEAN-Gemeinschaft gegenüber Yogyakarta sei, um die Stadt der ASEAN-Kultur für 2018 bis 2020 zu werden. Ananta hofft, dass andere Städte in Indonesien Yogyakarta folgen können, um eine Stadt der ASEAN-Kultur zu werden. Er sagte, dass Yogyakarta auch die Identität von ASEAN widerspiegelt, nämlich eine pluralistische Gesellschaft mit Inklusivität, Sicherheit und Frieden. Yogyakarta veranstaltete am Mittwoch, den 24. Oktober 2018, das ASEAN Kulturfestival, an dem Künstler aus den ASEAN-Mitgliedsländern und 3 Dialogpartner, nämlich China, Südkorea und Japan, teilnahmen. Das Festival ist ein Beispiel dafür, wie ASEAN Kultur nutzen kann, um regionales Erbe und die Traditionen zu fördern, seine kulturelle Vielfalt zu feiern und langjährige Freundschaften zwischen der ASEAN-Gemeinschaft und ihren 3 Dialogpartnern zu pflegen. Die Provinzregierung Jakartas unterstützt das Klimawandel-Milderung-Programm, das im Verwaltungsbezirk Cempaka Putih abgehalten wird. Bakwan Ferizan Ginting, der Wirtschaft- und Entwicklungsassistent für Zentral Jakarta, sagte am vergangenen Dienstag, den 23. Oktober 2018, dass die Stadtregierung das Programm weiterführen wolle, um einen neuen Standort in Climate Village zu schaffen. Das Programm des Klimadorfs ist eine auf der Gemeinschaft basierende Kontrolle des Klimawandels. 50 Personen nahmen an der Sozialisierung teil, die darauf abzielte, die Informationen über das Klimawandel-Milderungsprogramm zu verbreiten, das die Auswirkungen des Klimawandels und des Treibhauseffekts vorsehen kann. Bakwan sagt auch, dass es zuvor in Zentral Jakarta 42 aktive Punkte gab, aber derzeit sind nur 29 Punkte aktiv. In der Zwischenzeit erklärte der Leiter des Unterbezirks Cempaka Putih, Adrian Ferdian, dass es in seiner Gegend derzeit nur 3 aktive Klimadörfer gibt. Zuvor wurde der Sieg des Klimadorf-Programms in Kebon Kosong auf nationaler Ebene ein Momentum im Jahr 2018, um weitere Kündigung in der Region Zentral Jakarta hinzuzufügen. liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, das war Interessantes aus der Heimat.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. An dem Datum des 27. Oktober rechneten Sie einige Dinge von historischer Bedeutung. Wir beginnen mit dem 2. Jugendkongress in Jakarta. Der erste Jugendkongress fand von dem 30. April bis zum 2. Mai 1926 in Jakarta statt. Der erste Kongress betonte die Bedeutung der Einheit der Jugend im Kontext der Verwicklung des unabhängigen Indonesien. Der erste Kongress wurde von Muhammad Tabrani, dem Initiator des ersten Kongresses, geleitet. Nach dem Erfolg des ersten Jugendkongresses fand es vom 27. bis 28. Oktober 1928 ein zweiter Jugendkongress in Jakarta statt. Der zweite Jugendkongress ist der Kongress der indonesischen Jugendbewegung, der das Versprechen ablegte, die Ideale der Gründung des indonesischen Staates zu verwirklichen. Der zweite Jugendkongress wurde als der Jugend-Eid oder Sumpah Pemuda bekannt. Der Moment von dem Jugend-Eid war als Verläufer der indonesischen Unabhängigkeitsbewegung bekannt. Der zweite Kongress wurde von einem jungen Mann aus der indonesischen Studentenvereinigung Sugondo Joyo Puspito geleitet. Der Kongress wurde nicht nur von Jugendorganisationen, sondern auch von Erwachsenenorganisationen, Einzelpersonen, Volksratmitgliedern, der Presse und so weiter besucht. Sieben und 26. Oktober wurde es als der nationale Elektrizitätstag gefeiert. Nach der Beschlagnahme des Strom- und Gasunternehmens aus japanischer Macht traf sie eine Delegation der Strom- und Gasbeschäftigten mit dem indonesischen Präsidenten Soekarno, das Unternehmen der Regierung der Republik Indonesien zu übergeben. Die Übergabe wurde von Präsident Soekarno angenommen, dann mit Regierungsverordnung Nummer 1 von 1945 von dem 27. Oktober 1945 wurde es das Strom- und Gasbüro unter dem Ministerium für öffentliche Arbeiten und Energie gegründet. Seitdem ist der 27. Oktober 1945 als Tag der Elektrizität und des Gases bekannt. Der Tag wurde zum ersten Mal am 27. Oktober 1946 in Yogyakarta begangen. Die Bestimmung 27. Oktober als Tag der Elektrizität und Gas basierte auf der Grundlage der Entscheidung des Minister für öffentliche Arbeiten und Energie Nummer 20 im Jahr 1960, aber dann basieren auf dem Ministerium für öffentliche Arbeiten und Electric Power Nummer 235 KPTS 1975 von dem 30. September 1975. Wurde die Erinnerung an Strom und Gas zusammen mit Tag der öffentlichen Arbeiten und der elektrischen Energie, der am 3. Dezember fällt, kombiniert. In an betracht der Bedeutung des Geistes und den Wertes des Stroms und auf der Grundlage der Entscheidung des Minister für Bergbau und Energie Nummer 1143.PE 1992 von dem 31. August 1992 wurde der 27. Oktober als nationaler Elektrizitätstag bezeichnet. Am 27. Oktober 1958 wurde Pakistan Ersters Präsident Iskander Mirza durch einen Staatsstreich von General Ayub Khan eliminiert. Iskander Mirza war der letzte Generalgouverneur von Pakistan. Im 1956 verfasste Pakistan seine erste Verfassung und die Position des Generalgouverneurs wurde durch die Position des Präsidenten ersetzt. Mirza wurde offiziell von der Versammlung zum Präsidenten gewählt. Während seiner Präsidentschaft war Pakistan politisch instabil und dies war durch die Anwesenheit von vier verschiedenen Premierministern über einen Zeitraum von 2 Jahren gekennzeichnet. Im Jahr 1958, als er erkannte, dass die Verfassung von 1956 politische Instabilität verursachte, kündigte Mirza am 7. Oktober die Verabschiedung des Notstandsgesetzes an. Er ernannte den Befehlshaber der Pakistan Army, Ayub Khan, zum Notverwalter. Dieser Schritt kam schnell zurück, weil Ayub Khan Mirza innerhalb von 3 Wochen nach Inkrafttreten des Notstands zum Rücktritt zwang und ihn nach England absetzte. Ayub Khan ernannte sie am 27. Oktober nach einem unblutigen Staatsstreich zum Präsidenten. Mirza lebte bis zu ihrem Tod 1969 im Londoner Excel. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Programm Unser Indonesien mit dem Thema Indonesien wird eine Anleihe von der Weltbank bekommen.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Die Weltbank äußerte ihre Bereitschaft, um Indonesien eine Anleihe in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar oder etwa 15 Trillionen Rupiah zu gewähren, um den Aufbauprozess in Lombok sowie Palu zu unterstützen und durch ein langfristiges Programm zu stärken. Diese langfristige Anleihe ist das Ergebnis des Gesprächs zwischen dem indonesischen Vizepräsidenten Yusuf Kalla und dem Vorsitzenden der Bankgruppe Kristalina Georgieva, die eine Übereinstimmung über die Gewährung der Hilfe für Indonesien erörterten. Vizepräsident Yusuf Kalla sagte dazu, dass die Anleihezeit von der Weltbank für die Milderung der Katastrophen 35 Jahre erreichen können, so dass die Regierung nicht belastet. Neben der Anleihe in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar gewähre die Weltbank auch eine Senkung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar für die technische Hilfe. Diese Senkung soll dazu beitragen, den Aufbauprozess, der bald durchgeführt werde, zu befestigen, erklärte Yusuf Kala weiter. Kristalina Georgieva sagte kürzlich nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, dass die Bemühungen der indonesischen Regierung zur Rehabilitierung der von Erdbeben betroffenen Gegenden liefen. Das Anleihepaket umfasst die Gewährung von Bargeld für 150.000 bedürftige Familien in 6 Monaten bis 1 Jahr. Das Schema dieser Sozialversicherung soll dazu beitragen, die lokale Wirtschaft zu stärken und die Arbeitsplätze während der Rehabilitierung zu schaffen, sowie eine Schädigung des Kapitals der Menschen langfristig zu verhindern. Das Anleihepaket in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar könne auch verwendet werden, um den Wiederaufbau der öffentlichen Einrichtungen und der Infrastruktur, wie unter anderem Krankenhäuser, Schulen, Brückenstraßen, Mautstraßen und die Trinkwasserversorgung zu finanzieren. Diese Anleihe können auch die Kontrolle über das Frühwarnsystem, den Aufbauprozess der Häuser, der Umwelt und der Dienstleistungen stärken. Die Weltbank setzt, dass die durch den Tsunami in Palu verursachten Schäden und Georisiken für die Infrastruktur, Gebäude und Häuser 531 Millionen US-Dollar oder 8,1 Billionen Rupiah erreichten. In dieser Rechnung seien nie die Schäden wegen der Todesopfer, verlorene Flächen und wirtschaftliche Störungen wegen des verlorenen Lebensunterhalts enthalten. Inzwischen sagte die Finanzministerin Sri Mulyani, die Weltbank könne die Bemühungen mit einem langfristigen Programm für den Wiederaufbau nach den Naturkatastrophen stärken. Sie meinte aber, dass die Gewährung der Anleihe und deren Verwendung mit dem Parlament erörtert werden sollten. Das war das Programm Unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Zuhörer, dear Indonesians, wir treffen uns zum Programm Wunderbares Indonesiens. Heute stellen wir Ihnen den Palstrand in der Nord-Sulawesi-Provinz Nord-Minasa vor. So bleiben Sie bei uns, der Stimulations, in RRI Utsevis Voice of Indonesia. Außer auf der Kurswelle 3325 kHz können Sie unsere Sendung auch über Livestream in voinews.id/German hören. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, der Palstrand liegt in dem Norden Minahasa Bezirk der Ostlikupang Distrikt im Marinsodorf. Dieses öffentliche Touristenziel wurde offiziell von der Regierung Marinsodorfes am 9. Februar 2015 eröffnet. Es wird erwartet, dass es das Einkommen von den Bewohnern des Marinso Dorfes erhoen wird. Für diejenigen, die wissen wollen, warum dieser Strandball genannt wird: Der Strand hat nämlich einen sogenannten Ball oder ein Denkmal, das eine Grenze ist. Diese Mauer befindet sich an der Grenze zwischen Marinso und Pulisan, die sich an der Küste befinden. Um an den Ballstrand zu gelangen, kann man von Air Matiti im Nord Minahasa Bezirk aus ungefähr eineinhalb Stunden oder 90 Minuten fahren. Und für die Kosten für die Eintrittskarte zum Ballstrand muss man 5.000 Rupiah für zwei Rädriger Fahrzeuge, 10.000 Rupiah für vier Rädriger Fahrzeuge und für die Busse 25.000 Rupiah bezahlen. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist einfach an den Ballstrand in Nordminahasa, der angeblich der Zwilling des Kuta-Strandes in Bali ist, zu kommen. Denn er liegt tatsächlich an dem Likupang-Bitung-Straßenabschnitt. Und außerdem gibt es die Gastfreundschaft der Bewohner, die gerne jeden Besucher anleiten, wenn sie fragen, wo sich der Strand befindet. Wenn Sie von Bitung, das in 35 Kilometer Entfernung ist, abfahren, dauert es nur 45 Minuten. Sobald Sie an dem Dorf Marinso ankommen, an dem er liegt, können Sie einen großen Wegweiser sehen, der Sie zum Strand führt. Bevor Sie dort ankommen, sehen Sie eine Kasse, um ein Eintrittsticket für das Fahrzeug zu bezahlen, bei der Sie schon den Meerwassergeruch riechen, der ihnen anzeigt, dass sie an der Küste angekommen sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem Sie sich etwa 50 Meter vom Parkplatz entfernt haben, können Sie die Schönheit des Ballstrandes sehen. Er erstreckt sich etwa 500 Meter von Norden nach Süden. Der Sand dieses Strandes ist weiß. Im mittleren Teil sind die Sandkörner sehr fein, während sie im Norden grobkornig sind. Ebenso ist es mit der Küste. Im zentralen Teil ist sie im weißen Lichen sandig, während sie mehr im Norden oder im Süden dazu neigt, felsig zu sein oder aus Korallen zu bestehen. Dies ist auch, was die Farbe des Meerwassers, was in der Mitte ein helles Blau hat, ausmacht, während der Rest eher grünlich ist. Deswegen bevorzugen die meisten Besucher, in der Mitte zu sein, obwohl die Snorkelliebhaber lieber in einer Korallenumgebung sein werden, weil sie noch einige Fischarten in diesen Korallenlücken sehen können. Liebe Zuhörer, der Strand selbst ist ein bisschen abschüssig und es gibt entlang der Küste noch viele Bäume, die eine klare Grenze zwischen Wasser und Land zu sein scheinen. Und das ist die Schönheit, die bekannt ist. Wenn man Essen und Getränke nicht mitgebracht hat, braucht man sich nicht zu sorgen, denn es gibt Kioske, die Essen und Getränke und andere Einrichtungen verkaufen, die von den Besuchern benötigt werden. Liebe Zuhörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesiens mit dem Ballstrand in Nordminahasa. Wenn Sie Nord-Sulawesi besuchen wollen, kann er eines Ihrer interessanten Hauptreiseziele sein. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen wieder treffen. Auf Wiederhören!
und das. Präsentiert Informationen über Frauen, Jugend und die Leistungen Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das. Heute berichten wir über das Festival Likurai 2018, das auf der Insel Timor veranstaltet wird. Likurai-Tanz ist einer der berühmten traditionellen Tänze in Westtimor, besonders in Belu. Früher wurde dieser Tanz durchgeführt, um Dorfhelden, die gerade aus dem Krieg zurückgekehrt waren, willkommen zu heißen. Aber in der Gegenwart wird der Likurai-Tanz oft bei verschiedenen traditionellen Veranstaltungen vorgeführt, wie dem Empfang wichtiger Gäste, traditionellen Zeremonien, Kunstausstellungen und kulturellen Festivals. Wenn Sie Likurai-Tanz schauen möchten, können Sie das Timor Likurai Festival 2018 besuchen. Das Timor Likurai Festival 2018 wird an den 27. und 28. Oktober dieses Jahres in Belu Regenschaft der Provinz Ost Nusa Tenggara stattfinden. Dieses von der lokalen Regierung von Ost Nusa Tenggara organisierte Festival ist eine der Bemühungen, die Likurai-Kultur zu erhalten. Dieses Likurai-Tanzfestival kann auch als kolossales Tanzfestival bezeichnet werden, denn auf diesem Festival werden Likurai-Tänze von Tausenden von Tänzern aus Belu-Regenschaft, Malaka-Regenschaft und dem benachbarten Timor-Leste aufgeführt. Allein im vergangenen Jahr konnte das Festival im Oktober 2017 einen Muri-Rekord für die größte Anzahl traditioneller Tänzer, nämlich 6000 Tänzer, aufzeichnen. Das Likurai-Tanzfestival findet auf dem Fulanfean-Hügel im Dorf Dirun-Distrikt Lakmanen, Belu-Regenschaft, statt. Neben der Bewahrung der Likurai-Kultur soll dieses Festival auch Touristen aus dem In- und Ausland anziehen. Denn neben einem interessanten Kulturtourismus wird den Besuchern dieses Festivals auch eine wunderschöne und exotische Landschaft angeboten. Ein Beispiel ist Fulanfean, der Schauplatz dieses Festivals, das einen Blick auf die Weiten der Savannen bietet, mit der Kulisse des Lakaan-Berges, der von Felsen umgeben und mit wildem Kaktus bewachsen ist. Das war das Programm Dies und Das. Auf Wiederhören.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Indonesians. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Dieses Mal präsentieren wir Ihnen die indonesische Poplieder, die von der Sängerin Indah Dewi Pertiwi gesungen werden. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 3305 und 20 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Am Anfang unseres Programms hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa oder Ich Verstehe, Was ist die Liebe? Guten Unterhalt. Das war das Lied mit dem Titel Baru Aku Tahu Cinta Itu Apa von Indah Dewi Pertiwi. Das Lied wurde zum Beginn von Indah Dewi Pertiwi Karriere in der Unterhaltungswelt, insbesondere der Indonesian Musikindustrie. Baru Aku Tahu Apa Itu Cinta ist das Hauptlied in ihrem ersten Album mit dem Titel Hypnotis und wurde 2010 veröffentlicht. Seit 2010 ist es Indah gelungen, einige Alben wie Hypnotis 2010, Teman Terindah 2012, und Deja zu veröffentlichen, Fu 2015. Ihr Album mit dem Titel Hypnotis, das aus 12 Songs besteht, war über 2 Millionen Mal ausverkauft. Liebe Musikfreunde, hören Sie nun ein Lied mit dem Titel Cintamu adalah takdirku oder Deine Liebe ist mein Wille Gottes, das von Indah Dewi Pertiwi und Tengku Wisnu gesungen wird. Viel Spaß beim Zuhören.
Demi Tuhan hatiku langsung jadi milikmu pertama ku bertemu.
Sungguh mati cintaku sudah inginkan kamu menjadi kekasihku. Untukku saja sisimu sampai aku mati. Cintamu adalah takdirku, temanimu selama hidupku, kamu yang paling bisa selamanya. Demi Tuhan hatiku langsung jadi milikmu.
Sie sind immer noch auf die Stimulations im Programm Musikregenbogen eingestellt, das über Indah Dewi Pertiwi diskutiert. Das war das Lied mit dem Titel Cintamu adalah takdirku von Indah Dewi Pertiwi und Tengku Wisnu. Indah Dewi Pertiwi und Tengku Wisnu können begleitet von passender Musik Botschaften geben, die geliefert werden wollen. Das Lied, das von einem Glauben der Liebe erzählt, der sich gegenseitig ergänzt, wurde zum Soundtrack eines Kinos mit dem Titel Cinta Fitri, einem Seriendrama, das 2010 in einem nationalen privaten Fernsehen ausgestrahlt wurde. Diese Single, die am 13. Mai 2019 produziert wurde, steht auch im Album Hypnotis. Liebe Musikfreunde, wir präsentieren Ihnen nun zwei weitere Lieder mit dem Titel Hypnotis und Gejolak Cinta oder Liebesbegeisterung. Das Lied Hypnotis wird von Indah Dewi Pertiwi gesungen. Gejolak Cinta wird von Sandy vorgetragen. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
Kamu suruh datang, mau. Kamu suruh pergi, mau. Kamu suruh diam, mau.
Mau-maunya.
Diciumin kamu, mau. Diduain juga, mau. Dicuekin juga, mau. Itu mau dibohongin juga mau
mau maunya
aku kamu suruh datang mau kamu suruh pergi mau kamu suruh diam mau
mau maunya
aku kamu apakan aku jadinya begini rasanya seperti kamu hipnotis aku kamu hipnotis aku kamu kamu hipnotis aku kamu kamu hipnotis aku kamu kamu hipnotis aku
Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, ist eine internationale Sendung von RRI.
Wir haben jeden Tag eine Sendung auf der Kurzwelle 3325 kHz. Über Livestream in www.boynews.id/German, auch über Anwendung in RRI Play.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle
3325 kHz hören.
Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 44, Jakarta, oder PO Box 1157, Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter @VoiceIndonesia sowie Instagram Voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.